Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid, dass wir in dieser Predigtreihe oder genauer gesagt in den Predigtreihen heute weitermachen können. Wir sind in der dritten Unterreihe der großen Predigtreihe, kompliziert. Eigentlich einfach, es ging in all den Predigten vom März angefangen bis heute um den Anfang. Wir haben mal zurückgeguckt, zurückgefragt, was stand eigentlich am Anfang, was ist wichtig für unser Leben, wie hat Gott sich das gedacht? Wer hat es sich gedacht? Wie ist es geworden, ist die Reihe, in der wir uns jetzt befinden. 7 Sonntage zu einem Thema, Überbegriff, ihr habt es auch in den Einladungen gesehen, auch eben in dem Video gesehen, Kämpfe. Es geht um Kämpfe in unserem Leben. Es geht darum, wie können wir bestehen in dieser Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse, auch in unserem Leben. Und das Thema für diesen Sonntag, wem kann ich noch glauben? Bevor wir zu den richtig großen Kämpfen des Lebens kommen, möchte ich euch einmal so mit hineinnehmen in ein Alltagsgeschehen. Ein Beispiel meines Lebens, noch gar nicht vor so langer Zeit geschehen, eine kleine erhellende Alltäglichkeit. Ich fahre mit meinem Wagen von der Autobahn herunter. Und da ist da einer hinter mir, der fährt richtig dicht auf. So als hätte er nicht gewusst, dass es vor Corona auch schon im Autoverkehr eine Abstandsregel gibt. Der hängt sich also hinten so an die Stoßstange ran und ich merke, boah, ist irgendwie nicht so angenehm. Ich fühle mich genötigt, schneller zu fahren. Ich will aber nicht schneller fahren, weil ich fahre schon schnell. Und ich merke, wie so gewisse Emotionen so vom Bauch langsam aufsteigen, ja? Und als sie dann so Richtung Kopf kam, habe ich so in mich hineingesprochen und gesagt, was ist das für ein netter Mensch, der mich so sehr mag, dass er so dicht auffährt? Nee, ganz ehrlich, ich habe was anderes gesagt. Aber was ich gesagt habe, das kann ich hier nicht zitieren. Das sage ich nicht laut. Aber ich habe mich gefragt, ey Andreas, sowas machst du nicht, du hast einen gläubigen Fahrstil. Ja, du bist doch Christ. Sowas würdest du nicht machen. Und in dem Moment, als ich das so dachte, ziemlich selbstgerecht, schoss mir dieser Gedanke so in den Sinn, ey, was bist du eigentlich stolz? Was bist du unbarmherzig? Ich meine, vielleicht hat der besonders eilig oder so. Ja, vielleicht muss er ins Krankenhaus fahren oder so. Ich meine, er saß alleine drin, eine schwangere Frau habe ich nicht gesehen. Aber wer weiß, was da so der Grund war. Und dann irgendwann überholte er mich und ich dachte, endlich, oh, den bist du los. Bis zur nächsten Ampel. Stand da vor mir und dann habe ich es gesehen. Dann habe ich gesehen den Aufkleber. Den Aufkleber, den er hinten an seiner Heckklappe dran hatte. Ein richtig hell leuchtender weißer Fisch. Das Erkennungszeichen eines Christen am PKW. Und ich habe gedacht, das soll ein Christ sein? Und sofort schoss mir der Gedanke durch den Kopf, vielleicht ist das gar nicht sein Wagen, vielleicht hat er sich den nur geliehen. Oder das Auto gehört seiner Frau und er ist nicht gläubig. Und auf einmal ging es weiter in meinem Kopf, ich glaube gar nicht, woran ich alles denke beim Autofahren, wenn mir dieser nette Bruder im Herrn, am nächsten Sonntag in der Gemeinde begegnet, und auf mich zukommt und mir sagt, ey Andreas, was du mir vom Heiligen Geist offenbart, weil woher soll er das sonst wissen? Und sagt mir, was ich alles gedanklich ihm an den Kopf geworfen hat. Peinlich, peinlich. Wisst ihr, wie leicht fällt es mir, Böses zu denken? Wie leicht fällt es mir, Böses auszusprechen? Vielleicht auch nur innerlich. Wie leicht fällt es mir, Böses zu sagen? Wie schnell passiert es, dass ich Menschen etwas Gutes schuldig bleibe, obwohl ich es ihnen geben könnte? Wie einfach ist es, eben mal so lieblos zu sein, unbarmherzig zu sein? Kennst du das auch? Ein Wort genügt ja manchmal. Ein Tat, ich verrate euch noch was. Meine Frau saß neben mir, die hat wahrscheinlich gar nichts davon mitbekommen. Das war so alles innerlich. Es gibt eine Geschichte im ersten Buch Mose. Wir machen uns ja Gedanken über Genesis 1 bis 3. Es gibt eine Geschichte im ersten Buch Mose, die zu den interessantesten und spannendsten Geschichten in der ganzen Bibel gehört. Da geht es um die ersten Menschen, Adam und Eva, und es geht um die Frage, wie das Böse in diese Welt gekommen ist. Genesis 3, 6 bis 11. Ich lese uns diesen Text einmal vor. Die Frau, und gemeint ist Eva, schaute den Baum an. Er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen, machten sich daraus einen Lendenschurz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott, der Herr, rief: Adam, wo bist du? Adam antwortete: Ich hörte dich im Garten und ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den Früchten gegessen, die ich euch verboten habe? Ich bete. Ja, lieber Herr, so lass uns heute ein Stück weit verstehen, was es mit dem Bösen in dieser Welt und auch mit dem Bösen in unserem Leben zu tun hat. Und zeige uns einen Weg, in der Weise mit dem Bösen in unserem Leben umzugehen, dass es uns nicht kaputt macht, und führe uns den Weg hin zur Befreiung von dem Bösen, hin zu einem neuen Leben, hin zu dir. Und so segne jetzt unser Reden und auch unser Hören. Hier in der Matthäuskirche, aber auch vor dem Bildschirm oder wo der Gottesdienst auch sonst verfolgt wird. Danke, dass du dabei bist. Herr, wir nehmen dich bei deinem Wort. Rede zu uns und verändere du unser Leben. Amen. Der erste Punkt, der uns begleiten soll und beschäftigen soll, den Sündenfall verstehen. Dann kann man natürlich sagen, kann man den Sündenfall eigentlich verstehen? Ich bin aber der Meinung, diese Geschichte steht in der Bibel, weil es wichtig ist, es zu verstehen. Weil es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Der ARD-Nachrichtenjournalist Markus Spieker schrieb in seinem Buch über das Böse 2013, erst wenn man das Böse begreift, kann man es auch bekämpfen. Und dann sagt er weiter, das Böse breitet sich da aus, wo es unerkannt, unverstanden und unwidersprochen bleibt, wo es ohne Aufmerksamkeit und ohne Gegenwehr verstören und vergiften kann. Das ist das Problem, dass das Böse selbstwirksam ist, dass das Böse immer aktiv ist. Schauen wir einmal genauer auf dieses Geschehen damals im Garten Eden. Versuchen wir, so gut das möglich ist, in allem Herantasten zu verstehen, was da abgegangen ist. Was war also die Situation damals, die dazu führte, dass das Böse in diese Welt kam? Wir haben das in den Predigten in den vergangenen Wochen immer wieder gehört. Gott setzte die ersten Menschen, Adam und Eva, in diesen Garten. Und er gab ihnen eine Warnung mit auf dem Weg. Es gab nur eine Warnung, nämlich, ihr werdet sterben. Ihr werdet auf Garantie sterben, wenn ihr von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse esst. Ich meine, das ist eine klare Ansage, oder? Wenn Gott, der Schöpfer, seinen Geschöpfern sagt, esst nicht von diesem Baum, das ist nicht gut für euch. Als seine Ebenbilder würdigte Gott die Menschen, er schenkte ihnen eine riesige Lebensfülle im Garten Eden, er schenkte ihnen eine große Verantwortung für die Schöpfung und für das Leben und er gab ihnen eine Entscheidungsfreiheit. Sie mussten nicht von dem Baum essen. Das mussten sie nicht. Alles,
durften sie genießen.
Alles durften sie essen. An allem durften sie sich freuen. Sogar vom Baum des Lebens, der auch mitten im Garten stand, durften sie wahrscheinlich essen. Jedenfalls ist vom Text nichts anderes gesagt. Alles durften sie essen, nur von diesem einen Baum nicht. Von diesem einen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und dann tritt ein weiterer Akteur dieses Dramas auf die Leinwand. Die Schlange. Das heißt, in Genesis 3, sie war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Genesis 3, Vers 1. Das listigste von allen Tieren. Und irgendwie stand diese Schlange in direktem Einfluss, unter direktem Einfluss von dem Gegenspieler Gottes. Denn es kam zu einem Gespräch zwischen der Schlange und Eva. Und die Schlange fragte, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen dürft ihr nicht essen? Wisst ihr, das Gebot Gottes in Frage stellen. Die Richtlinien Gottes für unser Leben in Frage stellen. Die Weisungen, die Gott uns gibt, in Frage stellen. Das ist ein raffiniertes Vorgehen. Sollte Gott gesagt haben, stimmt das wirklich? Kannst du dich wirklich darauf verlassen? Ich habe mich gefragt, fängt nicht jeder Ungehorsam Gott gegenüber damit an, dass wir Menschen Gottes Weisungen, Gottes Richtlinien in Frage stellen? Ist es wirklich so, wie die Bibel sagt? Ist das wirklich so, wie Jesus es gelehrt hat? Ist es wirklich so, wie wir in Genesis 3 oder Genesis 1 oder wo auch immer lesen? Stimmt das? Ist das wirklich so schlimm, wenn ich das tue? In Frage stellen. Eva antwortete der Schlange ein wenig übertreibend. Sie sagt, noch nicht einmal anfassen sollen wir diesen Baum, damit wir nicht sterben. Noch nicht mal anfassen. Und darauf die Schlange, ihr werdet nicht sterben. Das stimmt überhaupt nicht. Ihr werdet nicht sterben. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Diese Schlange ist richtig dreist. Sie verneint ganz einfach das, was Gott an Weisung gegeben hat. Ihr werdet nicht sterben, Gott sagt, haben wir gehört? Eine Mahnung, esst nicht von diesem Baum, denn ihr werdet sonst sterben. Und die Schlange sagt, das stimmt überhaupt nicht, ihr werdet gar nicht sterben. Ihr werdet sein wie Gott. Die Schlange vermischt hier Halbwahrheiten, Lüge und Wahrheiten miteinander. Halbwahrheiten streuen, eine geschickte Manipulation. Weil wir sind ja nicht doof, ne? Reine Lügen erkennen wir. Bei Halbwahrheiten ist das anders. Halbwahrheiten gehen unter die Haut. Da kann man mauscheln, da kann man auch so halbrichtig liegen, ja? Das ist ganz einfach. Sterben tut ihr nicht, aber ihr werdet sein wie Gott. Halbwahrheit. Halbwahrheiten werden nicht als Lügen so schnell entlarvt. Aber Lüge bleibt Lüge. Zumal, wenn sie Gottes Wahrheit ins Gegenteil verkehrt. Lüge bleibt Lüge. Und Lügen haben, wie bei der Schlange, kurze Beine. Machen wir uns nochmal klar. Die Schlange war ja insofern auch irgendwie, kann ich mir auch nicht so ganz erklären, aber was Besonderes, die muss ja, so sagt es die Bibel, indirekt aufrecht gestanden haben. Und sie muss auch sprechen können, sonst kann sie mit Eva nicht reden. Ja? Eine komische Situation. Aber Lügen haben, und das macht die Schlange auch deutlich, kurze Beine. Und so wird das Ziel der Schlange deutlich. Die Schlange treibt einen Keil zwischen Eva und ihrem Schöpfer. Zerstören, was zusammengehört, das ist die Devise des Bösen. Die Verbindung zu Gott kappen, das versucht der Durcheinanderbringer zu tun in unserem Leben. Griechisch heißt der Durcheinanderbringer Diabolos. Von dem griechischen Wort diabalein oder diaballo, ich werfe durcheinander. Er ist der, der entzweit. Er ist der durcheinander würfelt. Das ist der Name des Bösen hier in Gestalt der Schlange. Und so appelliert die Schlange an Evas natürliches Interesse an Nahrung. Na klar, sie musste ja auch irgendwas essen. An ihren Sinn, an Schönheit und Ästhetik und an ihr Bedürfnis nach Erkenntnis und Erfüllung. Und deswegen heißt es, die Frau schaute den Baum an, er sah schön aus und es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Ich meine, wie fängt Sünde denn sonst an? Aus dem Bauch heraus, es ist schön, es ist angenehm, es befriedigt, es tut auch irgendwie gut, zumindest vordergründig oder erst einmal. Es ist so schön, wenn wir das tun. Darf ich fragen, wie versucht der Gegenspieler Gottes uns, dich und mich, wenn er uns trennen möchte von unserem Schöpfer, wenn er den Keil zwischen Gott und uns treiben möchte, wie tut er das? Was würdest du sagen? Vielleicht tut er das im Kleinen, wie bei mir, beim Autofahren, wo dann auf einmal so der eigene Stolz, die Rechthaberei und das, die Unbarmherzigkeit deutlich wird, so nach dem Motto, ich habe doch einen gläubigen Fahrstil, aber wisst ihr was, kein gläubiges Herz. Vielleicht aber auch im Großen. Wie macht er das? Wisst ihr, die Tragik dieser Geschichte ist, die Schlange kam mit ihrem bösen Vorhaben bei Eva zum Ziel. Sie nahm diese verbotene Frucht und sie aß. Und sie gab auch ihrem Mann Adam diese Frucht und er aß auch. Machen wir uns klar, jede Sünde hat Konsequenzen. Jede Sünde hat Konsequenzen. In deinem Leben und manchmal auch für das Leben der Menschen, mit denen du zusammenlebst. Das war nicht nur bei den ersten Menschen im Garten ebenso. Auf einmal gingen Eva und Adam die Augen auf, sagt unser Text, und sie verstanden, diese neu gewonnene Erkenntnis von Gott, von Gut und Böse, hat nicht im Geringsten das gebracht, was sie sich erhofft hatten. Nicht im Geringsten. Der Rauswurf aus dem Garten Eden war eine der Konsequenzen. Auf einmal mussten sie alles das hergeben, was ihnen doch so lieb und so teuer war. Ihr Leben wurde auf eine ganz neue Grundlage gestellt. Wisst ihr, das Böse in unserem Leben ist nicht harmlos. Das Böse, was noch so lieblich und noch so schön vielleicht daherkommt, ist nicht ohne Auswirkung auf dein Leben. Das Böse macht uns immer zu Minusmenschen. Minusmenschen. Es ist wie ein Defizit in deinem Leben, in das du praktisch hineingeboren wirst, das du weiterträgst. Es ist wie ein negatives Vorzeichen, was über deinem Leben steht. Das ist das Böse. Dabei suchen wir Menschen doch nach einem sinnerfüllten Leben, nach einem ewig bleibenden Leben, nach einem schönen Leben, nach einem befriedigenden Leben. Und trotzdem geht diese Suche seit diesem blöden Vorfall mit dem Baum der Erkenntnis immer ins Leere, weil es eben die Sünde gibt und weil wir ihr nicht entfliehen können, weil wir sie nicht abschütteln können. Die Sünde ist Teil unseres Lebens und der Tod ist der Feind unseres Lebens und er kommt unausweichlich früher oder später auf uns zu und alle Hoffnungen werden zerstört. John Lennox, Professor für Mathematik an der Universität in Oxford, sagte einmal zu diesem Ereignis von Adam und Eva in diesem Moment: Anstatt Leben zu finden, wurden sie sich ihrer Sterblichkeit bewusst, ganz wie Gott es gesagt hatte. Ihr Lieben, es hätte so schön sein können. Es hätte so schön sein können. Adam und Eva hatten alles im Garten gehabt. Sie hatten die enge Gemeinschaft mit Gott. Sie hatten ein gutes körperliches Leben. Sie hatten ein gutes Umfeld. Sie hatten eine sinnhafte Beschäftigung und Arbeit. Sie hatten sich um den Garten zu kümmern, um die Tierwelt zu kümmern. Sie hatten Aufgaben. Zwischen Adam und Eva, ja sogar das funktionierte es. Sie waren nackt und sie haben sich nicht geschämt und sie waren eins und es war einfach herrlich. Und auch die Beziehung zu Gott war intakt. Und dann dieser eine Moment des Misstrauens Gott gegenüber. Sollte Gott gesagt haben? Stimmt das wirklich? Wem traue ich im Leben? Worauf baue ich im Leben? Dieser eine Moment des Misstrauens brachte die schicksalshafte Wende, die sich bis heute so fatal auswirkt. So kam der Tod durch diesen Sündenfall in das Leben von uns Menschen. Als Folge würden sie alles verlieren. Und was das Schlimmste ist, am Ende würde auch die Beziehung zu Gott sterben. Paulus hat das einmal so gesagt, Römer 6, der Sünde sollt ist der Tod. Die Bezahlung, der Lohn für die Sünde in unserem Leben ist der Tod. Und ich glaube, er denkt damit nicht nur an den biologischen Tod, wenn wir einmal beigesetzt werden, sondern er denkt noch weiter auch an den ewigen Tod, wenn es nämlich ewig nicht mehr möglich sein wird, in Gemeinschaft mit Gott zu treten. Wenn man sich vorstellt, ewig nicht in Gemeinschaft leben zu können und an diesem Zustand nichts mehr ändern zu können, die Bibel nennt das Hölle. Als Adam und Eva das erkannten, versteckten sie sich. Das ist interessant. Sie versteckten sich. Sie hatten plötzlich Angst. Angst vor Gott. Angst vor dem, mit dem sie doch vorher ganz eins waren. Vielleicht sogar Angst voreinander. Mann und Frau, ja? Wie wir es heute auch kennen. Rivalität und Feindschaft. Angst vor Unterdrückung. Angst vor Verletzung. Auf einmal hatten sie Angst und sie schämten sich. Sie machten sich Lendenschurze aus Feigenblättern. Scham führt immer dazu, dass Menschen sich verstecken. Das ist bis heute nicht anders. Verstecken und verdrängen und ignorieren, den Kopf in den Sand stecken, anderen die Schuld in die Schuhe schieben. Was hat Adam gesagt? Die Frau, die du mir gegeben hast. Eva ist schuld. Klar, der hinter mir so auffährt, ne? Der ist schuld. Kein gläubiger Fahrstil, sag ich doch. Und was sagt die Frau? Die Schlange, die du geschaffen hast und in den Garten, die ist schuld. Das muss immer ein anderer schuld sein. Diese Verhaltensweise des in Sünde gefallenen Menschen, Schuld von sich wegzuschieben auf andere, diese Verhaltensweise hat damals ihren Anfang genommen, im Garten Eden. Wisst ihr, dabei ist es so wichtig, das Böse zu outen. Das Böse ans Licht hervorzuholen, damit es nicht sein Unwesen treibt in unserem Leben. Das Böse muss ans Licht. Wir müssen es outen, damit es nicht diese zerstörerische Wirkweise fortsetzen kann. Aber wir sollten nicht allein bei Adam und Eva stehen bleiben, sondern wir sollten auch ehrlich fragen, wo ist das bei mir wichtig? Wo habe ich mit dem Bösen zu tun? Weißt du, ich möchte dir ja jetzt nicht irgendwie einreden, wo du böse bist. Das weißt du selber. Das merkst du selber. Und wenn es vielleicht solche Momente sind, wie ich sie beschrieben habe, im Kleinen, aber vielleicht auch im Großen, wo Beziehungen gefährdet sind, wo Ehe gefährdet ist, wo Familie gefährdet ist, wo Freundschaft gefährdet ist, wo dein Leben, deine Gesundheit gefährdet ist. Ich will da nicht einreden, auch dir nicht vor dem Bildschirm, was es bedeutet, quasi von Gott getrennt zu sein durch das, was Schuld, was Sünde, was Zielverfehlung ist. Aber überlege doch selbst, ob dieses Wort des Paulus nicht auch deine Situation trifft, wenn er im Römerbrief Kapitel 7 sagt, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich so oft. Immer wieder, wieder und wieder. Wisst ihr, es ist ein Kampf, in dem wir stehen. Seit diesem Sündenfall, seit dieser Geschichte mit dem Baum, seitdem wir nicht mehr im Paradies leben, es ist ein Kampf und ich kämpfe ihn genauso wie du. Markus Spieker, der bereits erwähnte ARD-Journalist, formulierte es so: Das Problem bei der Bekämpfung des Bösen ist, dass kein Ende in Sicht ist. Und erst recht kein Sieg, nicht auf dieser Welt. Und dann sagt er weiter, das Böse lässt sich nicht aus der Welt schaffen. Im Kampf gegen das Böse gibt es aus unserer Perspektive nur Punkt- und Etappensiege. Darf ich dich ganz persönlich fragen, was machst du, wenn du die Schuld in deinem Leben erkennst? Wie wirst du deine Sünde los?
War ein richtiger Bastler. Er liebte es, bei uns zu Hause, im Haus, im Garten, alles selbst zu reparieren. Er reparierte auch unser Auto immer selbst. Ich kann mich nicht erinnern, dass er es jemals in die Werkstatt gebracht hätte, wahrscheinlich nur, wenn das wirklich notwendig war. Er machte auch den Ölwechsel immer selbst. Und wenn er den Ölwechsel gemacht hatte, dann füllte er das restliche Öl, das alte Öl, in so einen Eimer. Was da drin war, das war wirklich eine eklige, schleimige schwarze Brühe. Wir Kinder, wir hatten strikte Anweisungen, diesen Eimer nicht anzufassen. Er stand bei uns unter dem Vordach der Garage und wie gesagt, wir hielten uns sehr daran, diesen Eimer niemals anzufassen, bis auf dieses eine Mal. An diesem Tag schlenderte ich zur Garage und stoppte. Es war niemand zu sehen und ich wusste, mein Herz klopfte bis zum Hals. Ich wusste ganz genau, was ich nicht tun durfte. Aber ich tat es trotzdem. Ich steckte beide Hände in den Eimer bis zu den Ellbogen und oh, das fühlte sich gut an. Ich spürte diese schwarze, kalte, schleimige Substanz und ehrlich gesagt, das war super. Oh, aber dann war es nicht mehr super. Das Öl tropfte von meinen Fingerspitzen und ich kleckerte alles voll. Ich versuchte, das Öl loszuwerden. Ich machte alles nur noch viel schlimmer. Oh nein, dann versuchte ich, das Öl abzuwischen. Oh je. Dann nahm ich einen Lappen aus der Garage. Ich versuchte es abzureiben. Und dann geriet ich vollkommen in Panik. Ich ging zum Badezimmer. Ich nahm Wasser und Seife. Ich seifte mich ein. Und alles, was passierte, war, ich kleckerte das Waschbecken voll und die Fliesen. Alles wurde schwarz. Ich versuchte es wegzuwischen. Aber was ich damit erreichte, war, dass das Chaos nur noch größer wurde. Und dann tat ich das einzig Richtige. Papa! Ich hörte seine Schritte auf dem Flur. Und als er die Tür öffnete, brach ich in Tränen aus. Ich habe mich so geschämt. Aber er sah mich voller Liebe an. Er nahm meine verschmierte Hand und er führte mich in die Küche. Dort gab er mir eine körnige Waschpaste, die nach Orange roch, und rieb mir die Arme ein und die Hände. Und dann hielt er meine Arme unter den Wasserhahn und ich sah, wie der ganze Dreck sich löste und im Abfluss verschwand. Sünde richtet in uns ein Chaos an. Sünde richtet ein Chaos mit Dingen an. Sünde richtet ein Chaos zwischen Menschen an. Und egal, was wir tun, wir können die Sünde nicht abschütteln. Wir können sie nicht loswerden. Wir können sie nicht abwischen. Wir werden die Sünde einfach nicht los. Es sei denn, jemand hat ein stärkeres Mittel für uns. Und die gute Nachricht ist, wenn wir zu Jesus beten und ihn um Hilfe bitten, dann hört er uns. Und er hat ein stärkeres Mittel. Er ist ein stärkeres Mittel.
Wow, was für ein Drama. die Sünde wie das Öl an den Fingern, an den Armen und man wischt und man schüttelt und man versucht es loszuwerden, aber es funktioniert nicht. Wie werden wir die Konsequenzen dieses Sündenfalls eigentlich los? Wie kann dieses Minus in unserem Leben zu einem Plus werden? Wie kann das funktionieren? Und wir haben es eben gehört, es gibt eine Person, die den Sieg errungen hat. Das ist der dritte Gedanke zum Schluss, den Sieg annehmen. Er ist Jesus. Jesus ist diese Person. Er hat durch sein Blut das stärkere Mittel uns gegeben. Er ist der Stärkere, der mit dem Schmutz und dem Dreck und mit dem ganzen Blödsinn in unserem Leben fertig werden kann, der es beseitigen kann, sodass wir es nicht verwischen und alles wird am Ende nur noch schlimmer. Sein Blut wäscht uns rein von aller Schuld und aller Ungerechtigkeit. So hat Johannes, der Jünger, der Freund von Jesus, einmal gesagt im ersten Johannesbrief, das Blut Jesu Christi reinigt uns von jeder Sünde. Von jeder Sünde. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und ist er gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat, zu allerletzt, als er am Kreuz hing und für uns starb? Wir haben es im ersten Lied gesungen. Da hat er gesagt, es ist vollbracht. Nicht, ich bin am Ende und es ist jetzt alles aus und ich bin fertig, es ist vorbei. Nein, er hat gesagt, es ist vollbracht. Und weißt du, was er damit meinte? Er ist der Stärkere, der wiederherstellt, was damals durch diesen Sündenfall kaputt gegangen ist, was uns anklebt wie Öl an den Händen. Und er ist derjenige, der das reinigen kann, der das wegnehmen kann, der uns von dieser Sündenschmiere befreit. Er kann unser Leben vom Minus zum Plus verwandeln. Und er will es tun. In der Bibel heißt es, er steht also fest. Durch die Sünde eines einzigen Menschen, Adam und Eva, sind alle Menschen in Tod und Verderben geraten. Aber durch die Erlösungstat eines einzigen Menschen, Jesus, sind alle mit Gott versöhnt und bekommen neues Leben geschenkt. Er ist der eine, der dich mit dem Vater im Himmel versöhnt. Er ist der eine, der diesen Keil zwischen dem Schöpfer und dir herausreißt, das wieder zusammenkommt, was zusammengehört, wie Gott sich das gedacht hat. Dass die Verbindung nicht mehr gekappt ist, sondern dass du deine Wurzeln zu Jesus schicken kannst, aus seiner Kraft leben kannst, in seinem Segen leben kannst. Er möchte es tun. Er hat es vollbracht für dich und für mich. Und ich möchte dich ermutigen. Geh hin zu diesem Jesus. Bring ihm deine Schuld. Bring ihm den Schmutz deines Lebens, egal wie du aussiehst. Sag es ihm. Wirf deine dreckige Wäsche vor ihn hin, vor seinem Kreuz. Bitte ihn darum, dass er dich reinigt von aller Schuld, von aller Ungerechtigkeit. Aber sei ehrlich, bring ihm deine Zielverfehlung und das, was du erkennst, was Gott dir deutlich macht, vielleicht auch durch solch einen Gottesdienst. Sag es ihm. Gib ihm die Chance, dich zu reinigen. Gib ihm die Chance, dir ein neues Leben zu schenken. Dich vom Minus zum Plus zu führen. Denn dazu ist Jesus gekommen. Das will er tun. Er kann das. Und er will das, wenn du es willst. Ihr habt auf euren Plätzen hier in der Matthäuskirche einen Zettel. Der ist unbeschrieben. Ihr habt auch einen Stift auf euren Plätzen liegen. Und ich möchte euch ermutigen, so im Laufe des Gottesdienstes einfach nochmal aufzuschreiben, was ist eigentlich mein Kampf, in dem ich gerade stehe? Was möchte ich Jesus bringen? Wo möchte ich Reinigung erfahren? Wo möchte ich neues Leben bekommen? Schreib es auf. Was ist deine Anfechtung auch? Was ist deine Versuchung, in der du stehst? Vielleicht die Fettnäpfchen, in die du immer wieder hineintrittst. Vielleicht greifst du nicht nur einmal in so einen Eimer rein mit Farbe und Öl, sondern immer wieder in deinem Leben. Weil das dein Schwachpunkt ist, weil es sich so schön anfühlt, weil es einfach lieblich ist. Schreib es auf. Kannst auch mehrere Zettel aufschreiben. Und dann möchte ich dich ermutigen, wenn du in den kleinen Saal gehst nach dem Gottesdienst, siehst du dort ein großes weißes Kreuz. Das ist das Kreuz, wo Jesus steht, wo er das Minus zu einem Plus gemacht hat. Das Kreuz. Und da unten steht eine Dose, eine goldene Dose. Und in diese goldene Dose, da kannst du, wenn du möchtest, diesen Zettel reinstecken. Wir werden diesen Zettel vernichten für dich. Und du darfst wissen, Schuld ist vergeben durch Jesus. Schuld wird vernichtet. Sie soll keine Auswirkung mehr haben, wenn Jesus Christus dafür gestorben ist. Und ihr an den Bildschirmen, ich möchte euch ermutigen, nehmt euch doch auch ein Blatt Papier und schreibt auf, was euch das Herz schwer macht, wo ihr Veränderung und Heilung, wo ihr Vergebung sucht. Und nehmt diesen Zettel nach dem Gottesdienst, heute im Laufe des Tages, und zerreißt ihn in kleine Stücke. Schuld ist vergeben. Oder geht raus, bitte nicht in der Wohnung, und verbrennt den Zettel. Schuld ist weg, wenn Jesus für sie gestorben ist. Er ist der Stärkere. Er wird damit fertig. Erinnert ihr euch noch das Thema, wem kann ich eigentlich noch glauben? Wem kann ich eigentlich noch vertrauen? Und ich habe dir das heute Morgen, heute Mittag vor Augen geführt. Du hast immer eine Wahl, eine Entscheidung. Wem kannst du vertrauen? Vertraust du dem Entzweier, dem Durcheinanderwürfler, dem Diabolos und allen seinen Freunden und allen seinen Verlockungen? Oder vertraust du Jesus, der sein Leben für dich gegeben hat, dem Sieger über Sünde, Tod und Teufel, der gesagt hat über dein und mein Leben, es ist vollbracht. Entscheide du. Ich biete dir an, mit mir zusammen ein Gebet zu sprechen. Ein Gebet, was dich und mich an die Hand nimmt, um quasi so zu diesem Stärkeren zu gehen, zu Jesus, und diese Vergebung in Anspruch zu nehmen. Das lautet so: Herr Jesus Christus, ich komme nun zu dir und ich bitte dich um Vergebung von jeder Schuld in meinem Leben. Ich will dir glauben, dass du der Stärkere in meinem Leben bist, und nehme deinen Sieg über die Sünde an. Mache das Minus in meinem Leben zu deinem Plus. Schenke mir das neue Leben, das du verheißt. Ich möchte meinen Weg mit dir gehen und dir vertrauen. Dazu gib mir deinen Segen. Und ich werde dieses Gebet jetzt langsam sprechen und lade dich ein, im Stillen oder wenn du möchtest auch laut, und auch euch von dem Bildschirm, dich vor dem Bildschirm, wenn du es möchtest, wenn du diesen Schritt machen möchtest, wenn du merkst, Jesus bietet dir hier eine offene Tür in eine neue Situation, in ein neues Leben, dann geh durch sie hindurch. Bete dieses Gebet mit, sprich es mit. Das Wort, was wir sprechen, hat eine Wirkkraft. Und Jesus möchte handeln. Es ist vollbracht. Er möchte dein Leben erneuern. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich komme nun zu dir und bitte dich um Vergebung von jeder Schuld in meinem Leben. Ich will dir glauben, dass du der Stärkere in meinem Leben bist, und nehme deinen Sieg über die Sünde an. Mache das Minus in meinem Leben zu deinem Plus. Schenke mir das neue Leben, das du verheißt. Ich möchte meinen Weg mit dir gehen und dir vertrauen. Dazu gib mir deinen Segen. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.